Hier ist Folge 75 von HSV
Meine Frau!
Heute in voller Besetzung, das Quartett ist komplett. Hier ist Kai.
Moin Moin!
Moin Bungs!
Moinsen!
Gatto!
Moin!
Ich bin Stübi und wir heißen euch herzlich willkommen zur Folge nach der nächsten Last-Second-Heimniederlage. Nach Darmstadt, dem 2:3, gab es ein 1:2 gegen Magdeburg. Und davor noch, der Fairness halber, bevor wir gleich richtig lospöbeln, gab es allerdings auch noch den 2:0 Auswärtssieg bei Paderborn. Da haben wir ja gesagt, da entscheidet sich jetzt so ein bisschen die Saison für Wolf, weil wir auch den Magdeburg-Sieg immer eingeplant haben. Aber diese Aufgabe hat er gemeistert mit einer Dreierkette, überraschendes System, Papadopoulos war wieder mit dabei und dann war es letztendlich dank Lasogga und eines Doppelpacks ein souveräner 2:0-Sieg. Dann kam Magdeburg und wir haben es auf der Hinfahrt schon besprochen, Gato. Wir fanden es schon auch strange, dass er mit der exakt selben Elf und Taktik aufläuft. Denn man muss ja auch mal sagen, der Tabellenvierte, der super offensivstark ist, wie Paderborn, ist eben was anderes als ein Heimspiel gegen den 16. mit einer bekannten Mauertaktik.
Vor allen Dingen, du spielst zu Hause gegen echt eine blinde Mannschaft, tabellarisch, und du bist auf jeder Position besser und man versteckt sich quasi mit der Taktik so ein wenig und hat eigentlich nur Jatta als Offensive und Lasogga, der vorne den Ball reinmacht. Ansonsten hast du mehr oder weniger nur Defensive. Man hat quasi Sakai rechts
außen. Die ganze rechte Seite Sakai irgendwie.
Genau, ansonsten rechten Stürmer, was Jatta links ist, ist Lasogga irgendwie auf der rechten Seite, den, aber natürlich außen kannst du ihn knicken. Das heißt, irgendwie nur durch die Mitte und links. Also vermehrt wahrscheinlich links, so wenn irgendwas geht. Und
Mangala hat sich auch immer nach links orientiert.
Ja, und dann kam es irgendwie am Anfang noch erste Halbzeit 1:0. Die Frage ist
auch aus dem Nichts.
Auch aus dem Nichts so. Die Frage ist dann, wechselt man nicht? Auch sehr, sehr schwierig, weil gerade dann kann ja vielleicht so eine defensive Taktik, so da muss Magdeburg auch erstmal ein Tor schießen. Aber ja, also ich habe es versucht am Anfang noch irgendwie mir gut reden zu wollen mit The Trend is your friend und vielleicht in dem System fühlt man sich irgendwie wohl und man zwingt es dem Gegner auf und man gewinnt jetzt sicher, aber es sollte alles anders kommen.
Ist das klassisch vercoacht, wenn man mit so einer Taktik antritt und scheitert?
Die Frage ist ja, was wäre die Alternative gewesen? Also ich finde grundsätzlich sind zwei Sturmspitzen, eine halbe mit Jatta und also in den Spielberichten vorher wurde es eher als 3-5-2 angekündigt.
Ja, Alternative kann man ja direkt mal sagen, wäre ja natürlich gewesen, Narei rein, Holtby dann wieder raus oder zum Beispiel auch Jung raus und wieder mit einer Viererkette spielen und zum Beispiel Janicic als so ein bisschen spielstarken Sechser da reinschmeißen.
Okay, dann hast du die Defensive ein bisschen offensiver, aber letztendlich wäre ja das eigentlich Beste, wenn man die Möglichkeit hätte, vorne im Sturm 2-3 aktuell brandgefährliche Spieler. Bei Narei gebe ich dir noch recht, aber Winzheimer spielt die ganze Saison keine Rolle, Arp spielt keine Rolle, Hand als Halbstürmer noch torgefährlich und Freistoßkünstler ist raus. Ich finde, so richtig an Alternativen haben wir da vorne nicht. Und ist ja nicht so, dass Lasogga jetzt irgendwie im Formtief steckte oder so. Oder Jatta irgendwie seit 5 Spielen nichts getroffen hätte.
Ja, Moment, aber da muss man sagen, ich finde, er hat sich glasklar vercoacht am Ende des Tages, weil er hat jetzt halt seine Fünferkette oder also irgendwie seine 5.
Ja, defensiv 1, ist es ja eine Fünferkette und offensiv ist es eine Dreierkette.
Und auf jeden Fall hätte man das andere System spielen können, was wir halt vorher auch gespielt haben, so eine Art 4-5-1. Und er hat die falsche Anfangstaktik gewählt, dadurch ist kein Spielfluss zustande gekommen. Hinzu kam auch noch, finde ich, er hat während des Spiels nicht darauf reagiert, was Magdeburg gemacht hat. Er hätte in der Halbzeit umstellen können, er hat die falschen Spieler ausgewechselt, er hätte Jung viel früher vom Platz nehmen müssen.
Da haben wir auch noch eine Szene beobachtet, ne?
Ja, wo dann Jung den Fehler gemacht hat, er sofort ihr Trikot hochgehalten, Janicic kommt rein und dann
stand schon an der Seitenlinie auswechselbereit.
Ja, und dann
eine gute Aktion von Jung.
Ja, und dann wieder zack, ich will doch Narei. Ja. Narei hätte viel früher kommen müssen.
Janicic ist ja jetzt nicht das Offensivwunder, oder?
Also, ja, aber Jung war quasi
raus. Also,
du hast quasi mit Jung hast du jemanden, der ungenügend, also Note 5 bis 6.
Innenverteidiger im Mittelfeld ist nie optimal, das stimmt schon.
Und dann kannst du erstmal schon mit jemandem, der besser auf der Position ist. So. Dann brauchst du Narei, also bei dem Spiel brauchst du links und rechts starke. Dann hast du Jatta rausgenommen. Der einzige, über den noch was geht, wäre Jatta gewesen. Hast du rausgenommen. Völlig unverständlich. Und da hat er ins Spiel eher noch negativer angegriffen als positiv. Und das gepaart mit seiner anfänglichen taktischen Falschausrichtung ist schon, dass das Spiel vercoacht hat, finde ich. Hinzu kommt auch noch, finde ich, dass man so ein Spiel nicht verliert ohne individuelle Fehler von der Mannschaft. Ne? Also so ein Jung hat schlecht gespielt, so ein Bates war nicht richtig am Mann und du fängst...
Kann man ja beim 1-1 direkt mal sehen, die wahrscheinlich beiden schlechtesten Spieler auf dem Platz, Bates, Jung verliert seinen Mann im Rücken, so im Mittelfeld, ne? Der kann völlig entspannt den Ball annehmen und aufdrehen und dann verteidigt Bates, was wirklich man in der... bei den Minimäusen lernt, verteidigt Bates die Außen- und nicht die Innenbahn und dadurch hat der Stürmer komplett entspanntes Spiel und wird nicht mal bedrängt. Also
genau,
also
das schlimm. Muss man aber mal sagen. Also deswegen, ich gebe euch recht, dass Wolf da seinen Anteil dran hat und das nicht optimal gecoacht hat. Aber auf der anderen Seite mindestens, wenn nicht einen größeren Anteil, sehe ich bei der Mannschaft, die da mit einer gewissen Navidität nach dem 1-0 das Spiel noch in den letzten Minuten, wo du weißt, was Sache ist, wo du einfach nur diese drei Punkte, diesen Elfmeter für einen Aufstieg, wenn die Konkurrenz schwächelt, da muss ich ganz ehrlich sagen, da sehe ich fast noch mehr Naivität bei der Mannschaft. Und gleichzeitig kein optimales Coaching beim Coach.
Und schlechte Mentalität auch, ne? Wenn du mit
Mentalität, genau,
positiven Druck nicht klarkommst, dann stimmt dir irgendwas im Kopf nicht.
Ich wollte nur sagen, die taktische Marschroute und da zu analysieren, um zu optimieren, ist immer wichtig. Aber in diesem Fall, glaube ich, ist es noch krasseres mentales und Versagen und eine Naivität.
Ich würde mich da mehr einreihen in diese Gemengelage, aber auch mehr bei Gado sein, dass der Fehler bei Wolf liegt. Er hat es mit der gleichen Grundausrichtung wie gegen Paderborn probiert. Man hat aber schnell gesehen, dass die Magdeburger sehr früh die Spieler angelaufen haben vom HSV. Gerade Jung und Papadopoulos, wo die wissen, okay, die haben vielleicht gerade ein kleines Formtief. Und da hätte
was heißt Formtief, ne? Papadopoulos zweites Spiel, aber der hatte wirklich 6 Querschläger und konnte mit Ball am Fuß gar nichts anfangen.
Und Jung, bei dem reicht es im Moment nicht mal für das Mindeste. Und da musst du eigentlich schon relativ früh im Spiel, man hat ja wirklich sofort gesehen, dass das ein sehr vieles, lief nichts zusammen, kein Spielfluss. Jung, Fehlpass auf Holpi, dass er da sich seine 5. Gelbe abholen muss, weil er sich nur mit dem Foul zu helfen weiß.
Ja, stimmt.
Fehlpass vor dem vermeintlichen Abseitstor von Magdeburg. Und da muss Wolf meinetwegen Jung schon nach 30 Minuten rausnehmen. Weil
und Mann nach dem 1-1 auch noch liegen lassen. Das ist wirklich 6 Minus.
Und dann auf der Pressetribüne dann zu sagen oder bei der Presseversammlung zu sagen, ja, ich nehme Janicic in der 80. nicht rein, weil ich hatte das Gefühl, dass Jung sich gerade gefangen hat. Also in der
hat 80. er das gesagt?
Also die Aussage
war genau den Eindruck hatten wir auch. Es war ein Zweikampf, den Jung gewonnen hat. Und dann hat er Janicic weggeschickt. Und dann hast du doch aber auch keinen klaren Plan als Trainer.
Erstens das. Und wenn ich in der 80. sage, ich hatte das Gefühl, er hat sich gerade gefangen. Da waren 8/9 vom Spiel schon rum. Da kann ich nicht mehr von, er hat sich gerade gefangen. Er hat 80 Minuten wirklich indiskutabel gespielt und das muss ich als Trainer, der die Ambition hat aufzusteigen und eventuell auch eine Erstligamannschaft zu führen, das muss ich dann auch erkennen und dann auch einfach nach 30 Minuten spätestens die Reißleine ziehen. Das, mit den mentalen Problemen gebe ich dir recht, aber da muss der Coach vorangehen.
Unterm Strich finde ich, hat Wolf sich vercoacht, aber das alleine hätte zum Unentschieden geführt, sage ich jetzt mal so. Ne? Also ohne individuelle Fehler verlierst du gegen Magdeburg nicht. Da kann der Coach auch ein 8-0-2 aufstellen und du verlierst gegen die nicht. Das, da hat die Mannschaft halt schon auch dann seinen Senf zugegeben und ja, so kommt es halt, dass wir dann 2-1 verlieren, gepaart mit einer sehr unglücklichen Schiedsrichterentscheidung. Hätten wir da Elfmeter bekommen, was berechtigt gewesen wäre, dann wäre es 2-0.
Ja. Das auch hätte wieder getroffen. Viel zu scheiße, aber hast das Ding gewonnen. Ne?
Also, läufst du eigentlich auch einmal einem 1-0 hinterher, wenn du es
ist ausgleichende Gerechtigkeit. Es ist auch einfach so extrem ärgerlich, weil ich finde, es war wieder Champions-League-Stimmung im Stadion, auch der gegnerischen Fans, muss man mal fairerweise sagen. Und wenn man sich die Tabellen
die ostdeutschen Fans, an dieser Stelle müssen wir sie loben, sowohl Dresden mit der wahrscheinlich kreativsten Choreo aller Zeiten, als auch jetzt Magdeburg, haben echt für Stimmung gesorgt und ja, hast recht, also bei so einem Heimspiel am Montagabend
gegen Magdeburg. Ich verstehe nicht, wie man den Elfmeter da nicht reinmachen kann, also naja.
Das Ding ist, wir schaffen es im Moment nicht, das, was wir uns an Schwung mitnehmen, Pauli, dann Darmstadt, jetzt Paderborn, dann Magdeburg, diese Spiele danach, das einfach mal zu übertragen, mit auf so einer Erfolgswelle uns irgendwie einzuspielen. Und da versagen wir gerade kläglich und auch, dass wir wirklich zweimal in der 93. so stümperhafte Tore kriegen. So ein Sololauf gegen Sololauf
schon dreimal. Gegen Union auch. Genau. Also, das ist ja kein Zufall.
Genau, das wollte ich nochmal sagen. Das
sind so kollektive Blackouts in der Nachspielzeit.
Ich finde schon, dass da eine sehr harte Kritik jetzt auch sehr gerechtfertigt ist, denn wir reden hier nicht von einem Ausrutscher, ne? Sondern wir reden hier wirklich jetzt schon auffälligerweise gegen Probleme, gegen immer wieder schwache oder Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. umgekehrt wiederum, muss ich sagen, so bockt es schon wieder, so können wir gerne in der ersten Liga spielen, weil sobald der Gegner auch nur irgendwas kann, spielen wir immer viel besser. Insofern, so können wir doch wieder hochgehen.
Das ist das Positive, finde ich auch, was ich irgendwie in den nächsten Spieltag mit reinnehme, ist, dass wir, wenn wir wollen, dann können wir es, ne? Also zum Beispiel Wolf ist
oder
jetzt...
Wenn wir müssen,
ja. Und Wolf ist jetzt nicht ein völliger Scheißcoach, weil er hat einen Spieltag zuvor bewiesen, dass er unglaublich gut gecoacht hat und seine Mannschaft unglaublich gut eingestellt hat. Nur es fehlt halt bei ihm die Konstanz und er trifft vielleicht jetzt nicht immer die richtige Entscheidung, was man jetzt in der Crunch-Time erwarten kann und auch irgendwie darauf hoffen muss, dass er jedes Spiel halt die richtige Entscheidung trifft und so... Ist die berechtigte Hoffnung da, dass wir gegen Köln auch gut dastehen?
Ist bei mir auch da. Ich habe nur so ein bisschen Angst und bin auch sicher, dass mittlerweile die Stimmung in der Mannschaft so ein bisschen kippt, weil er einfach zu viele Leute gerade gegen sich aufbringt. So ein Janicic, den schätze ich jetzt nicht so ein, dass der so ein Lautsprecher ist, aber der wird schon auch sagen so, hey Bro, das ist wirklich der Walk of Shame, einmal die komplette Seitenlinie wieder zurückgehen zu müssen und nicht eingewechselt zu werden, wenn du gerade relativ formstark bist. Arp und Winsheimer werden in der jungen Fraktion relativ beliebt sein.
Die werden natürlich sagen, sobald was schief geht, ja siehst du, der hat es nicht im Griff, ne? Also irgendwie.
So ist es und dann kommt dazu diese Art von Wolf, die... weiß ich nicht, also keine Ahnung, wie es mannschaftsintern ist, aber irgendwie wirkt es nicht so souverän, sondern so ein bisschen nerdy und steht nicht so richtig über den Ding.
Muss ich aber auch sagen, zu einem Trainer haben wir diese Saison gelernt, gehört auch immer ein Sportdirektor und ich finde, dass in der Crunch-Time, das haben wir auch vor Wochen schon angesprochen, dann so viele Faktoren von außen noch reingetragen werden. Es kamen jetzt 2-3 Personalien, zum Beispiel Holtby verlängert nicht, dann hast du einen Lasogga, wo völlig ungewiss ist, ist der dabei, ist er nicht dabei. Ich finde, dass von draußen im Moment dann auch noch 4-5 Spieler für die erste Mangala, wo du weißt, der wird nicht bleiben, finde ich schon sehr, sehr ärgerlich. Als Trainer erreichst du diese Art von Spielern, die dann nächste Saison sowieso nicht mehr dabei sind, auch total schwer. Und ich glaube, im Moment ist er echt in einer ganz schweren Phase, um die Mannschaft noch greifen zu können.
Ich finde, von außen ist es relativ ruhig. Also es gibt jetzt nicht so die typischen Bild-Zeitungsüberschriften, Bombardements, wo der Verein völlig irgendwie in Ruin getrieben wird oder irgendwie jetzt ein Spieler in einer Disco-Nacht erwischt worden ist oder was weiß ich, was es dann immer gab. Das finde ich also völlig im Rahmen dessen eines Hamburger Fußballclubs.
Teilweise sogar ja neue, coole Transfers, die jetzt fix sind.
Das finde ich völlig in Ordnung. Ich finde Wolf, ich finde ihn eigentlich einen ganz coolen Typ, so ein bisschen nerdy, aber eigentlich ganz cool. Ich glaube, dass er bei der Mannschaft auch ganz in Ordnung ankommt. Es wird immer Spieler geben, die nicht damit zufrieden sind. Wenn es in Anführungsstrichen nur Winsheimer und Arp sind, die den Verein vielleicht auch verlassen und nicht irgendwie so ein Hand und was weiß ich, so
Pollersbeck
oder sowas, ja dann finde ich das in Ordnung. Ich würde auch meinen Arsch drauf verwetten, dass Janic jetzt hundertprozentig jetzt in der Startelf steht. Also erstens, weil Jung scheiße gespielt hat und zweitens, kann er es nicht bringen, ihn jetzt nicht von Anfang an zu bringen. Nachdem, echt, wie du meinst, schon Walk of Shame, muss er ihnen sagen, okay, komm, hier, sorry, Fehler von mir, Anfang an und los geht's. Also da, das sehe ich nicht ganz so kritisch, aber es ist halt so eine wellenartige Bewegung, die wir momentan haben.
Hat Becker oder beziehungsweise Hoffmann Wolf einen Gefallen getan, als sie ihm diese Jobgarantie ausgesprochen haben und ohne Not gesagt haben, auch in 12 Monaten ist Wolf noch unser Trainer? Das ist doch eigentlich, damit beschwörst du oder damit wächst du schlafende Hunde so ein bisschen, weil dann jetzt jedes Mal bei jeder Krise diese Leute auf ihrem Statement festgenagelt werden und wenn sie dann auch nur ansatzweise so ein bisschen abweichen und sagen, ja gut, wenn wir jetzt 5-mal verlieren, dann wird es schon schwierig oder so. Also macht das Sinn, beim laufenden Vertrag von 2 Jahren solche Geschichten rauszuhauen? Also das braucht man doch eigentlich nicht, sondern Taten sprechen lassen statt Worte ist doch deutlich besser.
In meinen Augen bin ich voll bei dir und ich finde, das ist auch nochmal so eine indirekte Nachschelle an Titz, weil vor einem halben Jahr wollte man halt diese Konstanz nicht, weil man gesehen hat, er kann die oberen drei Plätze anscheinend nicht erreichen und jetzt ein halbes Jahr später sagt man bei einem Trainer, der in der Rückrunde aus 11 Spielen 14 Punkte holt, der wird auf jeden Fall nicht gefeuert und auch im Oktober, wenn es schlecht läuft, bleibt der Trainer. Ist für den Trainer ganz angenehm, aber du machst dich jetzt als Vorstand und als Sportdirektor, wie du halt sagst, absolut angreifbar, zumal Becker Wolf ja wirklich Beckers Mann ist, den er wirklich dort haben wollte und den er ja aus Stuttgarter Zeiten auch noch kennt.
Ohne Not, finde ich. Ja. Also es hat keinen positiven
Effekt.
Also
sorry, also muss ich sagen, ich habe eben schon 3-4 Spieler genannt, die jetzt schon mit dem Gedanken vielleicht beim anderen Verein sind. Dazu kommt noch Sakai, der jetzt auch noch seinen Wechsel bekannt gegeben hat. Also jetzt mal im Ernst, du musst doch dem Trainer dann in der Crunch-Time, wenn du merkst, es läuft schon die gesamte, wenn man sich mal die Rückrundentabelle anguckt, es läuft ja schon die gesamte Rückrunde nicht. Da musst du doch wenigstens, wenn die Spieler schon die halbe Mannschaft weg ist, du die Jungs nicht hinter dir hast, und die es nicht läuft, dann musst du doch als Vorstand wenigstens in der Crunch-Time noch maximal deinem Trainer den Rücken stärken.
Ja, aber das ist ja die Frage.
Stärkst du ihn damit? Gerade nicht, weil das Thema Trainer stand gar nicht zur Diskussion.
Genau.
Keiner das
du Thema, Thema auf. Es kommt ja irgendwann automatisch aus, wenn der Erfolg liegen bleibt. Und das ist ja jetzt schon lange so, dass der Erfolg nicht da ist.
Naja, also es wurde gesagt nach dem Paderborn-Sieg, glaube ich, ne? Oder? Vom letzten Spieltag. Genau. Und für mich ist das wie, es ist wie Comedy. HSV die letzten 10 Jahre, 25 Trainer und dann sagt jetzt jemand, ja, Jobgarantie die nächsten 12 Jahre, das ist die letzten 10 Jahre nicht passiert.
12 Monate.
Oder 12 Monate, aber das ist doch so, wirklich, also jetzt, die letzten 10 Jahre nicht und da hat man es auch wahrscheinlich jedes Jahr gesagt, aber jetzt soll man das irgendwie glauben und ich glaube auch, dass man da so ein Fass aufmacht, was man nicht hätte aufmachen sollen, vor allen Dingen ohne Not, weil man nicht irgendwie Vorletzter ist oder so oder nicht in der kriselnden Situation ist, wo man das intern in meinen Augen machen könnte oder sollte, aber nicht extern. Und jetzt, allein schon, dass wir drüber diskutieren, zeigt es ja schon.
Ich denke ja, dass sie auch fest eingeplant hatten, wie jeder andere auch, dass wir gegen Magdeburg jetzt 3 Punkte holen. Dann bist du eigentlich fast schon mit einem Bein in der ersten Liga und alle klatschen sich hier in die Hände.
Finde ich auch nicht, finde ich auch nicht.
Und sagen, Mensch, war doch dann bisher eine ganz gute Leistung all over. So.
Aber es ist so ein bisschen wie so der völlig Unbeteiligte, der zur Polizei geht und sagt, ich habe übrigens keinen umgebracht.
Genau.
Alles gut.
Ciao. Ja. Boah. Also ich finde schon, dass eine Diskussion jetzt in der Öffentlichkeit auch entstanden wäre, wenn man ihm nicht den Rücken gestärkt hätte.
Jetzt ist ja die Situation so, wie es ist. Und ich hätte auch bei 6 Punkten noch echt gezittert, weil du in Köln auf keinen Fall so richtig einen Punkt erwarten kannst. Auch schon gar keinen Sieg. Trotzdem kennen wir alle den HSV, es ist alles möglich. Dann bist du bei Union und würdest du da beide Spiele verlieren, was ja einfach passieren kann, wäre auch Union vorbei. Also selbst die 6 Punkte wäre ja noch keine Garantie für Platz 2. Und jetzt muss ja schon ein richtig starker Saisonendspurt her. Also die Heimspiele sind schon wieder gegen mittelmäßige Teams, was uns ja bekanntlich nicht so liegt. Und 3 hammerharte Auswärtsspiele bei Paderborn, Union und Köln. Also man sieht eher nach Platz, also wenn man es jetzt objektiv beurteilen müsste, sieht nach Platz 3 aus.
Von der eigenen Leistung ja, ganz klar. Von der Leistung der Konkurrenten, speziell jetzt Union, die jetzt auch extrem schwächeln gerade, nicht. Also muss man ganz ehrlich sagen, Union spielt jetzt gegen Regensburg, da sollte man mal einen Dreier einplanen, finde ich, von Union. Wie in Köln, da muss man den nicht einplanen, aber dann kann man, ich sehe bei der Konkurrenz ehrlich gesagt die ganze Zeit auch die fehlende Konstanz. Genau, deswegen glaube ich auch, dass wir uns über die Ziellinie retten auf dem zweiten.
Ich finde, bei der erstmal haben die 3 besten aktuellen Vereine sich jetzt hinterm HSV versammelt mit Union Berlin, Paderborn und Kiel. Also die finde ich aktuell deutlich nochmal besser als alle anderen
Kiel Vereine. Auch am formstärksten
im Moment. Ja, ich finde, also die haben ja 2 gegen uns auch gewonnen. Ich habe also halt von denen super, super viel. Auf der anderen Seite muss ich da tatsächlich Kai recht geben. Also so oft wie die straucheln, das spricht schon wieder für uns in die Karten, sodass ich jetzt sagen würde, objektiv, wenn man raufguckt, haben wir schon die besten Chancen. Wir haben zwar ein schwieriges Restprogramm, aber gegen die guten Gegner sind wir gut. Gerade auch auswärts sind wir gut diese Saison. Und die anderen müssen auch erstmal gewinnen. Also von daher wird das schon ja für die anderen nicht einfach, sagen wir mal so. Ich denke auch, dass wir safe aufsteigen.
Bones, deine Einschätzung? Du bist doch ein geborener Skeptiker.
Ja, es kann ja dieses Wochenende jetzt schon entsprechend rund gehen, weil der HSV darf mal wieder an einem Montagsspiel nachlegen, was mich derbe ankotzt, diese Montagsspiele. Wird das letzte sein. Wenn es jetzt dumm läuft, dann landest du eventuell auf dem dritten. Und ich hoffe, dass Union, die haben ja in den letzten 3 Spielen die gleiche Performance wie der HSV gezeigt. 1 Punkt aus 9 möglichen. Die haben auch Nervenflattern jetzt, wo sie zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte da oben in diesen schlagbaren 3 Plätzen stehen.
Und haben, glaube ich, auch so eine Zweitliga-Historie, wo sie permanent den Aufstieg verbaselt haben, so im letzten Saisondrittel.
Genau, also die haben auch in der Birne. 4., 5. und die Rückrunde ständig in Sand gesetzt. Mhm. Und allerdings auch erst eine Heimniederlage. Also es spielt jetzt die stärkste Heimmannschaft gegen die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Entschuldigung, das ist in 3 Wochen das direkte Duell. Mich gerade vertan.
Gegen Köln wird es wahrscheinlich so ähnlich sein, oder?
Können jetzt auch die zweitstärkste Heimmannschaft nach Union. Also.
Aber wenn man jetzt beim nächsten Spieltag nimmt, ne, da geht's Regensburg.
Muss nach Berlin.
Genau, und Regensburg gewinnt jetzt 2-1 gegen Bochum zu Hause, ne? Also sind jetzt auch irgendwie 7. oder 8. Tabellenplatz. Duisburg spielt jetzt 4-4 gegen Köln. Die spielen gegen auch einen von den beiden. Duisburg spielt, lass ich mal ganz kurz gucken, gegen Paderborn auswärts. Und dann Ingolstadt spielt gegen Kiel. Klingt erstmal scheiße, Ingolstadt, aber die gewinnt halt auch 4-2 gegen Duisburg. Und irgendwie Köln spielt 4-4 gegen Duisburg.
Und also Ingolstadt jetzt, hat einen neuen Coach.
Auch ja, genau. Also das ist jetzt alles nicht, wo man denkt, so ja gut, das ist ein Selbstgänger bei den anderen.
Aber ich würde trotzdem, bevor wir jetzt hier groß rumrechnen, wirklich dieses alte Sprichwort bedienen, erstmal die eigenen Hausaufgaben machen, weil da habe jetzt bei uns gerade zu Hause Platz 9 als Aufstiegsaspirant, das ist eine völlige Katastrophe.
Es ist wie vom Pauli-Spiel, ich habe schon wieder ein gutes Gefühl für Köln, muss ich ehrlicherweise sagen, obwohl nichts dafür spricht, aber irgendwie glaube ich, dass sie da 3-1 gewinnen oder so. So ein ähnliches Spiel wie vor einigen Jahren mal in Dortmund, wo der HSV auch völlig beschissen war und Rudnevs auf einmal so zwei astreine Kontertore gemacht hat.
4-1 gewinnst du in Dortmund.
Ja, es ist einfach der HSV, der für solche Überraschungen gut ist. Und ich, also Vigato, ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Oder kriegen wir da eine Klatsche, Kai? Weil Köln spielt schon ganz passabel nach vorne. Ne? Die machen zu Hause Minimum 4.
Ja, ich glaube auch 0-4 leider. weil der Sturm von Köln ist einfach überragend. Hat für mich UEFA-Cup-Format, Euroleague-Format. Dazu haben sie einen extremen Lauf, HSV nicht. Also denke ich, wird es da jetzt einmal eine Klatsche geben. Trotzdem, Platz 2 retten wir.
Ja, beim Hinspiel, Terodde war so krass abgemeldet. Und ich habe nicht verstanden, wie der so viel Tore schießt.
Und der war bei
30 Tore
abgemeldet. Lacroix Mandek
wie Chinesisch. Und
hat es nicht geschafft, ne?
Also ich glaube, dass sie auch Respekt vom HSV haben. Und dass wir da absolute Chancen
haben. Genau, ich habe da vor diesen drei Spielen, Paderborn, Union und Köln, auch gar keine Angst. Mir machen echt die Spiele gegen Aue, Ingolstadt und Duisburg Sorgen, dass du diese Heimdinger wieder verbaselst.
Weil ein Heimspiel und wird zum Auswärtsspiel, wenn das Heimpublikum so ungeduldig wird. Ne? Genau. Ich fand, diesmal ging es noch, aber nach Abpfiff, also wir sind abgehauen, aber da war es schon richtig.
Jeder hat ja gesehen, auch dieses 1-0, das ist ja auch nicht herausgespielt worden. Das war wirklich irgendwie so ein, da ist der Ball auf den Kopf gefallen, auf einmal hatte Jatta den Fuß reingehalten und konnte ihn dann reinpicken.
Ich bin übrigens für Köln, bin ich wieder für eine Dreierkette. Ja. Also jung tauschen, ja, aber gerne wieder diese Dreierkette, weil Köln, so das, was ich gesehen habe, spielt permanent mit Flanken.
Genau.
Und da müssen wir alles, was wir an Größe haben, müssen wir reinstellen.
Ich Dreierkette und dennoch Manndecker auf Córdoba, falls er spielt. Ja. Weil den halte ich für deutlich variabler und gefährlicher als Terodde. Ich meine, Terodde war bei Lacroix abgemeldet im Hinspiel, das will schon was heißen. und deswegen würde ich da nochmal in Manndeckung gehen bei Córdoba.
Also ich würde sagen, sind wir uns alle einig, vielleicht Jung mal eine Pause. Eventuell ist ein Janicic der Mann, der rein müsste. Gato, dein David Bates. Braucht er mal einen Break oder kriegt er direkt eine Chance, um es wieder gut zu machen?
Nee, Kopf war stark, gutes Stellungsspiel.
Ich würde ihn
drin lassen. Fast das 2-0.
Köln flankt viel, also der wird richtig sein.
Ich würde ihn drin lassen, zumal auch.
Oder hat er im Kopf vielleicht Lacroix war gegen Köln gut in der Hinrunde und dann stellt sie ihn in der Rückrunde wieder da auf?
Wenn Lacroix nochmal das Feld betritt, dann habe ich einen Hals auf Wolf und fordere mit Hoffmann zusammen seinen Rauswurf, weil Lacroix hat die Scheiße am Fuß. Ja. Er ist zwar immer am Kader, aber ich glaube, selbst wenn ein Innenverteidiger ausfällt, würde irgendwie so ein Janicic als Innenverteidiger eingewechselt werden, bevor Lacroix das Feld betritt. Deswegen glaube ich nicht, dass Lacroix spielt. Ich denke, dass Bates oder Papadopoulos, ne, wenn ich jetzt entscheiden müsste, ist es super, super schwierig. Ich würde fast auf Bates gehen, so ein bisschen so never change a winning team.
Also Van Drongelen, Bates wer ist der Dritte?
Wer ist der dritte?
Achso, wenn du eine. Papadopoulos.
Van Drongelen und Papadopoulos. Hä? Nee, habe ich doch gerade genannt. Warte mal, lass mal die drei.
Santos links,
klar.
Sakai rechts,
ja. Sakai rechts und dann in der Mitte Bates, Van Drongelen, Papadopoulos. Ja, so, genau. Jetzt haben wir es. Dann Switch, Janicic, Jung eventuell. Holtby ist gelb gesperrt. Kommt Naray hoffentlich rein, ne?
Ja,
bitte, ja.
Mangala mit Janicic auf der Doppel-6.
Ganz kurz so einmal jetzt rechts. In den wichtigsten Phasen, psychologisch, seid ihr alle d'accord, so ein Holtby soll spielen, auch wenn er weg ist?
Aber er ist doch jetzt gelb gesperrt, ist ja jetzt erstmal sowieso.
Okay, aber auch für die restliche Saisonphase. Kai. Also ich finde es psychologisch einfach, also auch so, meint ihr, es gibt Nachteile auch bei Mangala oder bei...
Null. Die spielen jetzt zu Ende und wollen auch aufsteigen und haben auch Bock auf die Party.
Natürlich auch, ne?
Die wollen auch nach Malle oder was auch immer da geplant ist. Das ist ja für die auch ein krasser Anreiz. Geil, aufsteigen,
Weltklasse. Sakai auch. Holpi spielt im neuen Vertrag. Also der muss auch jetzt Gas geben, damit irgendein Verein ihn bekommt. Aber ich würde die Aufstellung, du hast auch nicht viele Optionen, muss man sagen.
Ist doch aber geil. Mit einer Reihe rechts und Jatta links hast du zwei Schnelle gegen Kölner, die wahrscheinlich viel den Ball haben, wo du mal die Möglichkeit hast, Konter zu setzen. Leider hast du jetzt nicht den Mann, der die Dinger so durch die Schnittstelle steckt wie Hand, sondern ja, Akas damit, ja gut, Mangala kann's und Janicic kann ja vielleicht auch mal einen auspacken. Özcan im Moment kein Platz im Team.
Nee, obwohl er seine Sache auch okay gemacht hat, als eingewechselt worden ist. Aber ich würde 4-4-2 spielen, also ich glaube, ich würde weg von der Fünferkette. Die hat einmal gut funktioniert, einmal nicht so gut funktioniert. Es ist ein bisschen so negativ in den Köpfen. Ich würde wieder zurück zum alten System. Damit haben sie ja auch Köln geschlagen im Hinspiel. Da hat Köln zwar nur mit einer Spitze gespielt, mit Terodde, und Córdoba wurde erst spät eingewechselt.
Die werden jetzt aber mit zwei spielen.
Genau, das ist das Einzige, wo man so sagen kann. Aber wenn du halt eine Doppel-6 aufbieten kannst dagegen, vielleicht ist das ein bisschen safer oder eingespielter noch. Weil wenn du jetzt verlierst wieder mit einer Fünferkette, dann pöbeln alle richtig hart rum, ne?
Ja, wobei ich von dem Spiel nichts erwarte und man auch nichts seriös erwarten kann. Ne? Hauptsache keine Klatsche ist so momentan.
Aber warte nur mal.
Wenn du nicht verlierst, bist du im Soll.
Also lass uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Wir drehen uns jetzt sonst zu sehr, glaube ich, im Kreis. Also gucken wir drauf. In zum Glück 4 Tagen ist es schon soweit. Bei mir steht übrigens auf der Kippe, ob ich tatsächlich spontan noch hinfahre. Weil es ein guter Trip wäre.
Es bockt jetzt auf jeden Fall der Crunch-Time am Ende. Die Spannung ist.
Es sind nochmal zwei Tickets aufgeploppt. Man könnte es eventuell machen. Aber mal gucken. Falls ja, werde ich berichten. Ansonsten euch viel Spaß am Wochenende. Möglichst Scheißspiele für Union. Und
morgen Abend schon, wissen wir es.
Morgen Abend und auch Kiel und Paderborn können auch gerne nochmal patzen und den Druck mal ein bisschen runternehmen. Und dann trumpft der große HSV wieder am Montag auf, wenn keiner mit ihm rechnet.
Oh, ich hoffe so auf Doppelpack Lasogga, das wäre so geil.
Ja, es wäre mal an der Zeit, dass er mal wieder nach
Doppelpack macht, nach einem Spiel.
Vorher abgetaucht, ne? Das ist echt grausam, was er.
Bis dann.
Gut.
Ciao.